Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch Begabungen hat. Ich weiß aber auch, dass nicht jeder Mensch hochbegabt ist. Das Kind muss die Autorität bekommen, zu sagen, das interessiert mich besonders.
Diese herausragenden Genies, die gibt es, aber es steckt ja in jedem Kind was ganz Besonderes. Also es ist schon das, dass auch diese Begabtenförderung, dieses Stärken von Talenten durch eine Jahrgangsmischung viel, viel leichter geht. Die Kinder müssen nicht ihren Klassenverband laufend wechseln, sondern können dann mit anderen Jahrgänge mitarbeiten.
Für einen selber persönliche Selbstüberschätzung, solange es nicht im Extrembereich ist, was sehr, sehr wertvoll ist. Und was wir tun ist, wir wollen nicht das reduzieren bei den Jungs, sondern wir wollen eigentlich bei den Mädchen ihre mangelnde Selbsteinschätzung, ich nenne es bei ihnen so, möchten wir eigentlich dadurch korrigieren.
Wie erkennt man Begabungen? Was kann die Schule tun? Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen? Und wie können wir alle dafür sorgen, dass Kinder vorurteilsfrei ihren Interessen nachgehen, also auch Mädchen sich für Mathematik, Technik und Naturwissenschaften begeistern dürfen, ohne dass ihre Qualifikation dafür angezweifelt wird? Willkommen zu einem Fokus über die Förderung von Kindern und deren Begabungen.
Ja, Begabung und Talent werden leider fälschlicherweise synonym verwendet, sehr oft. Es ist aber grundlegend etwas anderes.
Sagt die Psychologin Verena Klometzki-Schmidt, die sich schon seit Jahrzehnten mit Kindern und ihren Begabungen auseinandersetzt.
Eine Begabung ist die Möglichkeit zu einer hohen Leistung, während Talent schon die Leistung an sich ist. Ein Mensch mit einem Talent zeigt schon, was er sie kann, während die Begabung schlummert und geweckt werden sollte, denn wir wollen ja alle doch in unserem Leben Erfüllung haben. Und ein erfülltes Leben zeigt sich eben auch durch die anerkannte, von der Gesellschaft, von der Umgebung anerkannte Leistung. Und das ist etwas anderes als nur das Potenzial.
So formuliert es Verena Klometzki-Schmidt, die langjährige Obfrau des Vereins Initiative Begabung. Doch was nützt die schönste Begabung, wenn sie nicht erkannt und gefördert wird? Den Schulen kommt also eine wichtige Aufgabe bei der Förderung von Begabungen zu. Karin Dorner leitet mit einem Kollegen gemeinsam die Schule am See in Hart. Unter einem Dach befinden sich eine Volks- und eine Mittelschule, die von 600 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Tatsächlich sind es aber 9 kleine Schulen. Die Kinder werden jahrgangsübergreifend von einem fixen Lehrpersonenteam unterrichtet. Konkret sitzen die Erst-, Zweit- und Drittklässler gemeinsam im Unterricht. Die Viertklässler werden mit den Kindern der ersten und zweiten Klasse Mittelschule unterrichtet und so weiter. Mich hat für diese Sendung interessiert, wie Begabungen in der Schule am See gefördert werden.
Was kommt von den Kindern? Was kommt von den jungen Menschen? Wenn man ihnen nicht die Zeit oder den Raum gibt, dass sie sich auch zeigen können, dann können wir immer nur erahnen und herauskitzeln, was in ihnen steckt. Wichtig ist, dass sie so mutig sind und probieren dürfen, ob das für sie was wäre, irgendein Thema, das sie gerade interessiert, ob sie das anderen mitteilen können, ob sie die Fähigkeit besitzen, auch anderen was zu zeigen oder vor allem, ob sie den Mut besitzen, dran zu bleiben und auch wenn es anstrengend ist, sich zu fordern und sowas ganz Spezielles rauszubekommen.
Können Sie kurz erklären, was denn das Spezielle bei euch an der Schule ist? Was unterscheidet euch von anderen Schulen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es speziell bei uns ist. Es sind viele Schulen und viele Pädagogen auf diesem Weg, den Kindern viel mehr Verantwortung zu geben und den Kindern mehr Strukturen, Ordnung zu lernen, dass sie ihr Lernen planen. Aber ich würde sagen, stolz bin ich drauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Ziele sich zu setzen und auch Wege zu finden, wie sie sich was beibringen können und wo sie Hilfe brauchen, holen sie sich ihre Hilfe. Also das heißt, dass sie ihre Lernziele mit den Lehrern selber anpacken.
Wie wäre jetzt ein typischer Montag? Würde man da ein Wochenziel vereinbaren?
Ja, also die Kinder kommen in die Schule, haben zum Teil ihre Logbücher, ihre Arbeitspläne, die sie entweder allein erstellen oder mit Hilfe von Lehrerinnen. Also es gibt auch jeden Montag immer wieder Tutorengespräche, Gespräche mit Erwachsenen, wie sie es anpacken können, dass sie das erreichen. Und ich glaube, das ist das Allerschwierigste, so einen Plan sich zu erstellen und dran zu bleiben an diesem Plan. Gerade jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten, da viele Kinder zu Hause gelernt haben, selber im Home-Learning waren, hat es sich bewiesen, dass gerade auch unsere Jugendlichen sehr, sehr effektiv selber planen und arbeiten können. Aber sie haben auch gezeigt, wie es ihnen fehlt, in Kontakt mit den anderen zu sein. Also es täuscht, wenn man sagt, beste Förderung, beste Arbeitsmittel, tollstes Computerprogramm, es reicht noch nicht aus. Sie brauchen den sozialen Kontakt mit den anderen, um sich so zu stärken und zu zeigen, was sie können. Denn ich denke, diese Präsentation vor anderen aufzutreten, ist das Allerwichtigste, ist etwas ganz Wichtiges. Also im stillen Kämmerchen tapfer was zu üben. Sie üben ja fürs Leben und müssen sich deshalb zeigen können. Und darum ist das Besondere an unserer Schule, dass die Kleinen wie die Großen sich auch den anderen zeigen und voller Stolz Dinge, die ihnen gut klappt, in verschiedensten Arten, auf Arenen, auf Bühnen lernen, den anderen zu zeigen. Also das Theaterspiel ist was ganz Wichtiges, dass man lernt aufzutreten, dass man richtig sicher ist. Und die Leichtigkeit und Fröhlichkeit, Dinge mit Humor zu nehmen und das hilft so über Krisen hinweg, dass man sagt, jeder kann einmal probieren, üben und auch wieder drüber lachen, wenn was nicht so verklappt hat. Wir sind ja eine Schule, wo man üben darf und nicht schon perfekt sein muss.
Im Grunde genommen geht es auch bei diesem Schulsystem darum, dass die Kinder Spaß am Lernen haben, selbstständig werden und Sozialkompetenz ausbilden. Verhaltensökonom Gerhard Fehr ist es ein persönliches Anliegen, Mädchen zu vermitteln. Auch ihr seid naturwissenschaftlich begabt. Habt keine Scheu vor den Naturwissenschaften.
Mir ist es ein persönliches Anliegen, ist, dass jeder in dieser Gesellschaft das wählen soll und diese Schritte für sich entscheiden soll. Und die Entscheidungen im Alter, wenn man halt kleiner ist, sind überproportional wichtiger wie die, wenn man älter ist, dass eben Mädchen und Burschen quasi im Alter von 6 bis 10 die Entscheidungen und die Interessen nachgehen können, für was sie sich wirklich interessieren. Und was wir sehen aus der Empirie, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, und ich bin ein sehr faktenorientierter Mensch, dass Mädchen mit 5, bevor sie eigentlich in das klassische Schulsystem eintreten, das ist nicht nur so in Österreich, das ist in allen quasi industrialisierten Ländern fast so, oder in vielen, haben ein viel, viel größeres Interesse für naturwissenschaftliche Fächer, für Biologie, für Mathe. Und was wir sehen ist, von dem Moment, wo sie in die Regelschule eintreten, haben sie das nicht mehr. Und das zu verändern und hier den Mädchen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, was sie interessiert, ist eigentlich etwas, was mir ein persönliches Anliegen ist.
Sie haben gesagt, dass Sie erforscht haben oder dass es auch Studien gibt, dass tatsächlich im Kindergartenalter, dass die Interessen sehr breit aufgefächert sind. Was passiert da in der Schule dann, dass sich das ändert?
Es gibt ganz, ganz, ganz viele Thesen, warum das so ist. Oder? Davon, dass die Schule, Volksschule verweiblicht ist. Das dazu, dass quasi zum Beispiel Klassen, die nur mit Buben und Mädchen wären, dass sie das besser lösen würden. Es gibt ganz viele Thesen davon. Oder? Und da kann ich jetzt einfach als Berater und auch als sehr, sehr interessierter, wissenschaftlich interessierter Mensch, der das halt in der Praxis anwendet, kann ich sagen, keine dieser Thesen ist irgendwo hinterlegt. Das sind alles Hypothesen, die eigentlich aus verschiedensten Richtungen kommen. Das heißt, man weiß es nicht. Was, glaube ich, wichtig ist, wir können 2 Dinge ganz klar sagen. Es wird sehr, sehr wenig mit der Biologie der Mädchen zu tun haben, weil in dem Alter passiert verhältnismäßig wenig. Im Gegensatz von 12, 13, 14, wenn man in der Pubertät ist, da passiert quasi biologisch viel, viel mehr. Also das können wir mal quasi größtenteils ausschließen. Und aus dem heraus schließen wir, dass es was Soziales ist. Dass es was damit zu tun hat, wie man die Mädchen dann behandelt, was man ihnen für Messages gibt, was man ihnen für Nachrichten gibt, oder was man ihnen für ein Selbstwertgefühl gibt, oder bezüglich dieser Themen, oder? Und das Einzige, was wir sagen können, da passiert was, und das passiert möglicherweise bei den Eltern, das passiert möglicherweise bei den Schülern untereinander, oder es passiert in der Schüler-Lehrer-Verbindung, oder? Aber was es genau ist, kann man eigentlich heute so in dieser Form nicht sagen.
Es ist aber so, dass die Begabungen gleichgepolt sind. Also Mädchen sind genauso begabt für Physik, für Mathematik, für Informatik, für Technik.
Vollkommen. Also erstens einmal ja, und zweitens, wir sehen das auch quasi in den Noten. Wir sehen das in den Outcomes bei Prüfungen, dass das da überhaupt keinen, in Anführungszeichen, Gender Gap, wie man so neudeutsch sagt, gibt. Die Mädchen können das genauso gut, oder man könnte es, vielleicht würde man es anders ausdrücken, auch Burschen können es genauso gut wie Mädchen. Wenn man was gut kann im Normalfall, dann mag man das auch tun, oder? Dann hat man Spaß daran, oder?
Es ist wichtig, den Begabungen der Kinder offen gegenüberzustehen, Interessen zuzulassen, dafür offen zu sein. In Fokus hören Sie heute Verena Klumetzki-Schmid, die langjährige Obfrau des Vereins Initiative Begabung, Karin Dorner, Direktorin in der Schule am See in Hart, und den Verhaltensökonom Gerhard Fehr, der den Mädchen vermitteln will, ihr seid naturwissenschaftlich begabt, habt keine Scheu davor. In einer Presseaussendung der Höchster Beschlägefirma Blum anlässlich des Weltfrauentages war die Rede von Sabrina Geißler, die die Lehre als Maschinenmechanikerin gemacht hatte und heute Lehrlingsausbildnerin in Teilzeit und Mutter einer Tochter ist. Als Kind habe sie sich oft in der Werkstatt ihres Vaters, eines Automechanikers, aufgehalten. Es gab also das Interesse des Mädchens, ein Vorbild, die Unterstützung des Elternhauses. Verena Klumetzki-Schmid.
Sie müssen ihr Selbstbewusstsein, so wie übrigens auch die mathematisch begabten Menschen, entwickeln. Und es muss gestärkt werden. Und das erfolgt selbstverständlich auch zu Hause, aber dann in erster Linie in den frühen pädagogischen Jahren mit Bezugspersonen wie den Kindergartenpädagoginnen und den LehrerInnen.
Wieso ist es wichtig, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstwertgefühl zu stärken?
Das ist, in, denke ich, in jeglicher Hinsicht wichtig. Ich muss lernen, wer ich selber bin. Und ich muss lernen, in meinem Leben auch mich mit unangenehmen Dingen zu konfrontieren und an jenen Dingen nicht zugrunde zu gehen. Ich muss mich selber stützen können und nicht auf andere angewiesen sein. Das heißt, ich muss auch lernen, das Lob, das ich bekomme, zu relativieren. Ich muss es in Bezug auf meine eigene Leistung abschätzen. Ist das jetzt eine Schmeichelei oder ist das etwas, was mich eigentlich stärkt in meiner eigenen Wahrnehmung meines Könnens?
Gehen wir noch einmal zurück zum Kindergarten. Da geht es also darum, die Begabungen einmal zu erkennen und dann zu fördern. Wie macht man das genau, beides?
Wichtig ist, nicht nur im Kindergarten, sondern ich möchte wirklich betonen, dass das in jeder Form des Alltags notwendig ist, dass ein Kind viele Dinge sieht, vieles Verschiedene sieht, was es tun könnte, was Menschen machen, welche Berufe es gibt, welche Spielzeuge auch dem Kind in die Hand gegeben werden, nicht einsträngig, sondern möglichst vielfältig. Und dann,
also vieles anbieten.
Sehr vieles anbieten und dem folgen. Wenn ein Kind eine starke Neigung entwickelt zu Würfeln, zu dimensionalem Spielzeug und zu Bautätigkeiten, dann soll es aber auf gar keinen Fall nicht Sprachliches bekommen. Es soll eine gute Mischung da sein, wenngleich dann schon auch die Fokussierung immer mehr in eine Richtung gehen wird. Oder in zwei oder mehrere. Es ist eher selten der Fall, dass es eine multidimensionale Begabung dann vorherrscht. Aber man soll unbedingt den Kindern auch Entscheidungen überlassen und nicht Gefahr laufen, dann sowohl als Pädagogin als auch als Elternteil diese Eislauftrainings-, Schachtrainingseltern zu werden. Es gibt wissenschaftlich erwiesen, Studien belegen das, überhaupt keinen Unterschied zwischen der Begabung eines Buben und der Begabung eines Mädchens in Bezug zur Mathematik. Hingegen große Unterschiede machen sich deutlich in den Interessen der Mädchen zu Mathematik und der Buben zu Mathematik. Und dann kommt die Förderung oder die fehlende Förderung. Und das, denke ich mir, ist auch in unserer Zeit jetzt, wenn wir MINT nehmen, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, diese Bereiche, in denen vordergründig einmal Mädchen aufgrund von weniger Interessensbekundungen eher ausgespart werden, auch in der Wahrnehmung der Pädagoginnen und Pädagogen. Wir sind jetzt in einer sehr privilegierten Situation in Vorarlberg. Wir haben da eine sehr gute Institution, das ist die Inatura, die auch Workshops anbietet für Kinder, die ausgezeichnete Museumspädagoginnen und auch Biologinnen haben, die auf Kinder sehr eingehen können. Und da hatte ich vor vielen Jahren Gruppen, wo ganz sichtbar wurde, wie sich Kinder plötzlich begeistert haben dafür, für Biologie. Und da quasi die Kreise immer ein bisschen zu erweitern. Und dann ist aus einem Kind, das sich interessiert für kleine Tiere, plötzlich ein Kind, das sich für Technik interessiert. Zum leichteren Verständnis ein Beispiel gerade, in Mathematik in der Volksschule, wenn jetzt ein Kind sehr gut rechnet, unglaublich gut rechnet, ja, muss das überhaupt nicht heißen, dass dieses Kind mathematisch besonders begabt ist. Es kann auch sein, dass dieses Kind gerne trainiert, gerne übt. Es gibt solche Kinder, weil sie wissen, den Eltern gefällt das sehr oder sie bekommen sehr viel Lob, wenn sie da gut sind. Es gibt aber auch Kinder, die sind rechnerisch schwach, können aber ausgezeichnet logische Schlüsse ziehen. Und in diesen Intelligenztests oder auch psychometrischen Tests, wie man das nennt, wo ein IQ dann ermittelt wird, ein Gesamt-IQ beziehungsweise der Intelligenzquotient auf verschiedensten Gebieten, kann sich zeigen, dass das Kind unglaublich hoch punktet, obwohl es nicht rechnen kann. Also es sind voreilige Einstellungen von Seiten der Eltern und auch von Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, die so ein Testverfahren klären kann und auch zu einer großen Hilfe werden kann für Kinder, die denken, sie können gar nichts und erkennen, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass ich das so gut kann. Und auch die Eltern sind oft bass erstaunt.
Also das heißt, da kommt wieder so eine Bestätigung für das Kind. Eine positive Bestätigung, dass es etwas kann und nicht der Mangel wird aufgezeigt.
Genau, das ist eine Grundfrage, denke ich mir, unseres Schulsystems. Was fördern wir? Fördern wir das Ausmerzen von Defiziten oder fördern wir Begabungen? Im Moment und schon sehr, sehr lange ist leider eher das Erste der Fall. Es wird auf den Durchschnitt hin unterrichtet. Die Kinder werden angehoben auf ein Niveau, das eben dem Durchschnitt entspricht. Und die eigentlichen Stärken werden weniger wahrgenommen und auch weniger gefördert, weil es diesen Kindern eh so leicht fällt. Sie werden aber individuell vergessen. Auch wenn wir die Stärken fördern als Pädagoginnen und Pädagogen, spielt sich das dann auf dem anderen Ende, nämlich der Schwächen, positiv aus. Die Schwächen werden dadurch, dass das Kind bemerkt wird in seinen Stärken, weniger als Hammer und als absolutes Persönlichkeitsdefizit erlebt. Und wir als Pädagoginnen haben viel eher die Chance, dann mit dem Kind einen Vertrag, wenn ich das so nennen will, zu machen. Schau du auch darauf, dass du in deinem schwächeren Bereich etwas mehr leistest. Versuche, dich da auch darauf zu konzentrieren. Aber in allererster Linie kann das funktionieren, wenn wir die Stärken erkennen. und auch diese Stärken fördern und Angebote geben im Stärkenbereich des jeweiligen Schülers und der Schülerin.
Auch musikalisch geht es heute um begabte Menschen. Michael Tschuknall ist der erste Gewinner von Starmania. Das war 2003. Sein Lied hieß damals Tears of Happiness.
First of all, I have to say, I never felt this way. And you will see that this will be the perfect harmony to have you near me by my side. Oh, I swear I'll make it right. I'm alright, I'm alright when you're kissing me goodnight. And you know I'll always stand here by your side. I say yes, in loneliness I drop some tears, I must confess. And now they turn to tears of happiness. I saw your eyes, the light blue skies. I'll make and you know I'll always stand here by your side. I say yes, in loneliness I drop some tears, I must confess. But now they turn to tears of happiness. I'm alright when you're kissing me goodnight. And you know
das Wichtigste nochmals zusammengefasst. Nicht immer ist der erste Eindruck richtig. Wenn ein Kind gerne rechnet, kann auch der Spaß am Wettbewerb der Grund dafür sein. Um die Begabungen ihrer Sprösslinge zu entdecken und zu fördern, sollten Eltern ihren Kindern ein breites Angebot an Spielen anbieten. Kinder wollen sich ausprobieren, zeigen, was sie können. Das steigert das Selbstbewusstsein. Verena Klumetzki-Schmid und Karin Dorner sind überzeugt davon, dass Vorbildern eine wichtige Rolle zukommt.
Soziale Kompetenz oder die eben fälschlicherweise so ausgedrückte emotionale Intelligenz wird, wenn wir das Konstrukt Begabung, Genetik, Sozialisation anschauen, nicht vererbt, sondern es entwickelt sich, wird deutlich über Role Models. Wenn wir also im frühen Kindesalter schon mit Menschen zusammenkommen, die sehr empathisch sind, die eingehen auf Situationen, wird es jenen Kindern viel leichter fallen, auch eine sogenannte Soft-Skill-Begabung zu entwickeln als Kindern, die mit harschen Worten stumm gemacht werden. Oder die gewöhnt sind, eben nicht und nie das letzte Wort haben zu dürfen. Wir unterscheiden also in der Begabungsforschung durchaus zwischen Kompetenzen und Intelligenzen, Begabungen, diesen kognitiven Bereichen.
Bei euch ist das Interessante auch, dass jahrgangsübergreifend unterrichtet wird. Also da sind immer drei Klassen gemeinschaftlichen Gruppen organisiert. Und was bringt das?
Einmal bringt es das, dass Kinder sehr gerne von anderen Kindern was gezeigt bekommen. Dann ist es für einen Lehrer und für eine Lehrerin total schön zu sehen, wie Kinder mit anderen Worten, mit anderen Mitteln Lerninhalte an Jüngere weitergeben. Für jüngere Kinder ist es manchmal viel leichter, eine Freundin zu fragen, wie was funktioniert, als zur Lehrerin zu gehen. Zum einen ist es wunderbar für die Stärkung der Kinder im emotionalen Bereich, dass ältere und jüngere Kinder immer wieder sehen, da gibt es wieder jemand, der kommt, etwas neu lernt, dem kann ich helfen. Und wenn es mir mal selber nicht gut geht, habe ich auch jemanden älteren, jüngeren, der mich unterstützt. Sie lernen das zu schätzen, dass sie manchmal Lerninhalte, jährlich wiederkehrende, noch einmal hören können. Als junges Kind höre ich es zum ersten Mal und denke mir, ja, habe ich es verstanden oder habe ich es nicht verstanden? Ein Jahr später höre ich vielleicht etwas noch einmal, habe jetzt aber so einen anderen intellektuellen Zugang dazu und kann das neu erforschen, was ich jetzt wieder gehört habe. Aber vor allem, denke ich, lernen sie so im Sozialen miteinander umzugehen. Also das ist für mich eine große Stärke einer Jahrgangsmischung, dass man lernt, miteinander zu leben, nicht nur miteinander zu lernen.
Das klingt jetzt so, als ob eher die menschlichen, also die zwischenmenschlichen Begabungen, Stärken bei euch gefördert werden. Nicht so sehr unterschieden wird, ne, das ist ein Kind, das kann Mathematik gut oder Deutsch gut, sondern dass die Kinder selbst organisiert sind, dass sie miteinander umgehen können, dass sie auch Dinge verhandeln können, wenn es dem einen nicht passt, dass sie sich kümmern.
Ja, das ist sehr schön ausgedrückt. Für mich ist das auch genau die Grundlage und das Um und Auf, das Miteinanderleben und dann dieses Miteinanderlernen. Denn diese herausragenden Genies, die gibt es, aber es steckt ja in jedem Kind was ganz Besonderes. Es ist nicht gleich die hochbegabte Mathematikerin hier in der Klasse. Aber ich möchte sie ja nicht vergessen. Es gibt einige Kinder, die in diesen 3 Jahren sowas von fit sind, dass sie nicht 3 Jahre brauchen, sondern nur 2 Jahre. Und wirklich, weil sie hochintelligent sind, sehr begabt sind, viel schneller hochsteigen in andere Jahrgänge. Es gibt aber auch Kinder, die Dinge nachholen möchten, gerade wenn man jetzt spricht von einer Sprachförderung, Sachen, die sie nachzuholen haben, dann können sie einfach länger verbleiben, sind aber vielleicht in einem Gebiet, wo sie ziemlich fit sind, mathematisch fit sind, schon bei den Großen mit dabei. Also es ist schon das, dass auch diese Begabtenförderung, diese Stärken von Talenten durch eine Jahrgangsmischung viel, viel leichter geht. Die Kinder müssen nicht ihren Klassenverband laufend wechseln, sondern können dann mit anderen Jahrgängen mitarbeiten.
Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, wenn man sozusagen das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein eines Kindes stärkt, dem Kind ein gutes Umfeld bietet, wenn es sich in dieser Klasse wohlfühlt oder in diesem Kinderverband, lernt es dann leichter?
Auf jeden Fall. Es traut sich besser zu, mal zu sagen, das kann ich nicht, da brauche ich Hilfe und kann so viel, viel besser an seinem Lernen herumfeilen und sich stärken. Und ich glaube, wenn wir jetzt vorher geredet haben von im Klassenverband, es ist ja eine Riesenschule, unsere Schule. Und das Besondere ist, dass es eine Volks- und Mittelschule ist, eine gemeinsame Volks- und Mittelschule. Und die Kinder nicht nur in ihren kleinen Schulhäusern unter sich lernen, sondern über die Stockwerke hinaufblicken können. Also sie können über sich hinauswachsen und kleine Schulbesuche, Klassenbesuche in höheren Klassen machen. Also die sind nicht nur unter sich, unter diesen drei Jahrgängen. Und da werden sie sehr gestärkt, wenn sie plötzlich zu den Großen hochgehen oder die Großen, die schon super Programme entwickelt haben, die im technischen Bereich was erfunden haben, die machen wiederum Besuche bei den kleinen 1, 2, 3ern unten. Und dieses stärkt die Schule sehr, dass wir eine gemeinsame Schule sind und Pädagoginnen von der Volksmittelschule und auch von der AHS zusammenarbeiten und so diesen Kindern, die lernen wollen, vieles geben können oder Anreize geben können.
Ermöglichen?
Auch ermöglichen, ja. Ich glaube auch ermöglichen, dass sie nicht um 12 oder um 4 schnurstracks aus der Schule rausgehen, sondern es nützen, dass es eine Ganztagsschule ist, in der man einen ganzen Tag verbringen kann, wo man sich auch stärkt, indem man in einer Akademie, das ist wirklich vom Wort Acker hergeleitet, Bodenhaftung bekommt und wieder im Feld arbeiten kann, dass man im Schulrestaurant mit tätig sein kann und sich wieder stärken kann, nicht indem man nur sehr feines Essen kriegt, sondern das auch selber mit zubereitet. Das sind alles wiederum Dinge, wo man sehen kann, ja, dann ist es auch eine Wohlfühlschule. Und zwar meine ich das ernst, das ist eine Schule zum Wohlfühlen. Schon das Gebäude ist wunderschön, aber nicht um es sich gut gehen zu lassen und einfach nur sich fein zu machen, sondern um sich zu stärken und seinen Begabungen und Fähigkeiten nachgehen zu können.
Fit fürs Gestärkt. Leben?
Fit fürs Leben zu sein, ja.
Kelly Clarkson hat 2002 America's Idol gewonnen und somit ebenfalls ihr musikalisches Talent unter Beweis gestellt.
Cause
Gerhard Fehr hat mit seiner Firma Fehr Advice und dem Institut für höhere Studien ein Experiment aufgesetzt, um zu erforschen, warum Mädchen glauben, weniger gut in Mathematik, Technik, Physik, Chemie oder Biologie zu sein.
Das Bildungssystem darf nicht ein Hort quasi politischer Ideologie sein, sondern es sollte im Grunde systematisch uns dorthin bringen, dass quasi die Kinder, und Freiberg hat ja zum Beispiel auch quasi, glaube ich, den Claim, oder, die beste globale Region für die Kinder 2036 zu werden, oder, also für die Kinder die Grundlage zu schaffen, wie sie selbstständig erfolgreich ihr Leben gestalten können und wie sie auch glücklich werden können. Also die Schule ist fundamental wichtig dafür. Und ich habe mit Politikern geredet und gesagt, wieso experimentiert man nicht im Schulbereich? Und ich hatte eigentlich keine Antwort. Ja, wir machen ja viele Schulversuche. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die werden nicht ausgewertet. Ja, die werden schon ausgewertet, sage ich. Ja, ich sehe nicht, dass es hier irgendwelche Schlussfolgerungen gibt, oder ob man die skalieren kann, ob man die ausrollen kann. Und ich hatte ja nicht staunende Leute vor mir, die gesagt haben, ja gut, dann muss man das machen, haben Sie eine Idee, oder? Und ich habe gesagt, naja, Sie haben ja Ideen, Sie sind die Politikerinnen und Politiker. Ich kann Ihnen das Framework dazu liefern, dass man was tun kann. Was mein Interesse ist, ist, dass man im Bereich Gender was machen könnte, Schule, Gender und so weiter. Und dann bin ich auf die Therese Nies gestoßen, so Nationalratsabgeordnete der ÖVP, und die hat gesagt, sie interessiert MINT. Ganz klar, dass wir in der Wirtschaft zukünftig mehr Frauen brauchen, die dementsprechend MINT-Berufe wählen. Und ich habe gesagt,
das also naturwissenschaftliche Berufe.
Genau, naturwissenschaftliche Berufe. Und ich habe gesagt, super spannendes Thema. Und wenn man Verhaltensökonom ist, dann möchte ich nicht quasi eine Studie machen, die den Leuten dann quasi das Problembewusstsein nochmal klar wird und sagt, das könnte möglicherweise funktionieren. Also als Verhaltensökonom macht man Experimente. Und das war auch wieder für Österreich was komplett Neues, zu sagen, hey, wir machen ja sofort was. Man muss alle ideologischen Schranken wegtun, wenn man experimentiert. Man muss einfach sagen, man will eine Lösung. Und man möchte die Sache verändern. Ja, und man möchte sie nicht im Sinne seines Weltbildes verändern, weil das Experiment lehrt einem immer Besseres. Oder? Man ist ein Dauerlerner, wenn man Experimente macht, weil es einem permanente Feedback gibt, dass seine eigene Sicht auf die Welt nicht die ist, die funktioniert. Und das ist ja auch völlig normal, weil wenn das so wäre, dass die eigene Sicht funktionieren würde, dann würde es ja schon eine Lösung geben, oder?
Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Was haben Sie da gemacht und was ist rausgekommen?
Also unsere Hypothese nochmal, unsere Vermutung ist, dass es im Alter zwischen 6 bis 8 bei den Mädchen einfach ein systematisches Feedback gibt, oder? Wir wissen nicht von wo, oder? Ob das jetzt von den Eltern kommt, da gibt es ganz viel, wir wissen nicht von wo, aber wir haben uns dann entschieden zu sagen, wir glauben, dass die Mädchen und auch die Burschen vollkommen unterschiedliche Feedbacks in ihrer Umgebung bekommen bezüglich ihrer Fähigkeiten zu diesen Fächern. Nämlich, dass sie es nicht gut können.
Dass die Mädchen zum Beispiel Mathematik nicht
genau,
gut können.
Genau, also ich mache Ihnen ein gutes Beispiel. Wenn Sie ein Mädchen fragen, ein durchschnittliches Mädchen fragen, oder, bei einer Klassenaufgabe in Mathematik, ob sie glaubt, wie viele Burschen das gut lösen können, dann sagen die quasi 80-85%. Und wenn man die fragt, wie viele Mädchen können das gut lösen, sind das ganz, ganz viel weniger. Das heißt, es gibt schon quasi eigentlich eine Vermutung, dass sie selber und ihre Peers das nicht so gut können. Und das ist ganz, ganz stark bei den, oder? Und wir sehen, bei Burschen ist das gar nicht so. Wenn ich einen Bursche frage, ob er das kann, ist das fast unabhängig seiner Leistungsfähigkeit, dass er sagt, das kann ich. Und das ist bei diesen naturwissenschaftlichen Fächern, bei Mathematik, Biologie und diesen Dingen sehr stark ausgeprägt, oder? Ja, und das Einzige, was wir gesagt haben, ist, man müsste eigentlich systematisch eine Möglichkeit finden, dass man Mädchen ein Feedback gibt, dass wenn sie es können, dass sie es können. Ja, und jetzt ist die Frage, wie gibt man so ein Feedback? Und dann sind wir hergegangen und haben ganz, ganz viele verschiedene Maßnahmen haben analysiert und sind auf die Idee gekommen, ein digitales Online-Spiel zu machen, das sowohl für Mädchen wie für Burschen funktioniert. Die Eltern konnten das begleiten, haben das auch begleitet, oder? Aber das müssen Sie sich so vorstellen, das ist ein Spiel, das können wir auch jedem zur Verfügung stellen, das auf dem iPad läuft oder auf einem normalen Computer und eigentlich die Kinder täglich 10 Minuten das gespielt haben. Und was das Ziel dieses Spiels war, war ein sehr, sehr spielerischer Zugang zu diesen Fächern, also das heißt Inhalte anders zu präsentieren, die Kinder schwierigere, einfache, mittelschwierigere Probleme lösen zu lassen, sie vorher einschätzen zu lassen, ob sie das können und ihnen danach ein sehr realistisches oder klares Feedback zu geben, ob sie es wirklich können. Also etwas völlig Banales eigentlich, oder? Nämlich ein authentisches Feedback, ob sie irgendwo gut sind oder nicht so gut sind, oder?
60 Klassen aus 39 Schulen, 1200 Kinder haben teilgenommen und ein Online-Lernspiel namens Robitopia gespielt, das den Kindern die Faszination von technischen Berufen näher bringen sollte. Schon nach 4 Wochen waren die Mädchen selbstbewusster und trauten sich mehr zu. Mit dem Online-Lernspiel Robitopia konnte das Interesse an MINT-Fächern angeregt und die Einstellung junger Mädchen zu technischen, naturwissenschaftlichen und digitalen Berufen binnen weniger Wochen bereits um 20% gesteigert werden, sagen die Studienautoren.
Und was wir gesehen haben, ist, dass über eine sehr, sehr kurze Zeit von 4 bis 6 Wochen täglich 10 Minuten dieses Spiel zu spielen, oder? Extreme Effekte hatte bei Mädchen auf das Selbstbewusstsein bezüglich dieser Fächer, auf das Role Model dementsprechend, was sie quasi zukünftig für eine Berufswahl ergreifen wollen und auch quasi noch auf ganz viele andere Faktoren, die wir zusätzlich gemessen haben und so weiter. Was wichtig für uns war, im gesellschaftlichen Kontext, was für Auswirkungen hat es auf Burschen? Die haben das gern gespielt, ja, aber es hatte keine negativen Auswirkungen auf Burschen. Burschen sind damit nicht MINT-affiner geworden, oder weniger affin zu diesen naturwissenschaftlichen Fächern, sondern es hatte eigentlich einen Spaßeffekt für diese.
Wie viele Kinder haben das ausprobiert?
Es waren circa 1200 in Oberösterreich und wir konnten das innerhalb von fast einem Jahr ausrollen. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das ganze Projekt hat im September 2018 gestartet und wir sind jetzt 2 Jahre und 2 Monate oder 3 Monate später und haben die Resultate, haben ein digitales Tool, das extreme Wirkung hat, oder? Und das jetzt als Pilot hergenommen werden kann, eigentlich für alle Schulbehörden in Österreich, auch in Vorarlberg, um das systematisch eigentlich quasi einzusetzen. Wie soll ich sagen, ohne dass ich jetzt hier quasi schlussendlich zu stark über uns Männer quasi urteile. Männer haben systematisch, das beginnt mit 4 Jahren, ein Selbsteinschätzungsproblem. Und das wird nicht besser mit dem Alter, sondern es wird eher größer. Aber nein, wir haben das nicht so in diesem Maße erlebt, oder? Also es hilft nicht, die Overconfidence, die Selbstüberschätzung von Buben quasi zu reduzieren. Ist auch nicht wichtig, wir dürfen das nicht verteufeln. Sich selbst zu überschätzen ist ganz ein wichtiges Gut. Ganz viele Dinge wären auf dieser Welt nicht erfunden worden, wenn wir uns nicht systematisch selbst überschätzen. Und das ist eine männliche Eigenschaft, die ist extrem toll. Die hat negative Auswirkungen, oder? Teilweise, wenn man in der Unternehmensführung sich selbst überschätzt oder sein Team überschätzt, wenn man dann falsche Entscheidungen trifft, oder? Aber für einen selber, persönliche Selbstüberschätzung, solange es nicht im Extrembereich ist, was sehr, sehr wertvoll ist. Und was wir tun ist, wir wollen nicht das reduzieren bei den Jungs, sondern wir wollen eigentlich bei den Mädchen ihre mangelnde Selbsteinschätzung, ich nenne es bei Ihnen so, möchten wir eigentlich dadurch korrigieren. Und dass das nicht gottgegeben ist, dass das nicht evolutionär ist, dass das nicht in der DNA der Frau ist, beweist sich dadurch, dass wir innerhalb von 4 bis 6 Wochen extrem das verändern können. Das heißt, es ist nicht ein Teil des Frauseins, sondern es ist ein soziales Konstrukt, das halt irgendwo gebaut wird. Wir wissen nicht genau wo. Wir haben da verschiedenste Erkenntnisse, die uns aber nicht wirklich helfen, das Problem zu lösen. Und dieses Experiment hier zeigt, dass man mit einem systematischen, experimentellen Zugang digital die Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern in jungen Jahren, die dann große Auswirkungen haben in späteren Jahren. Und die Auswirkungen sind Gender Pay Gap. Wir wissen, in diesen Berufen wird erheblich mehr gezahlt, wie in klassischen anderen Berufen, in naturwissenschaftlichen Berufen. Und wir wissen, dass ein Teil dieses Pay Gaps, dieser Bezahllücke, die es gibt zwischen Männern und Frauen, daher kommt, dass die Berufswahl hier eine andere ist. Oder? Und das Allerwichtigste ist, wenn man was auswählen kann, wo man eigentlich Spaß hat, das ist sehr wichtig. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass man einem Dinge, die einem Spaß machen, dass wir Möglichkeiten finden im Bildungssystem, dass man einem die nicht wirklich madig oder vermisst, oder? Und das ist das, was wir dadurch zeigen können.
Arbeitsminister Martin Kocher war wissenschaftlicher Leiter des Instituts für höhere Studien und kennt das Lernexperiment Robitopia aus dieser Zeit. Vor kurzem hat er bei einer von Gerhard Fehr organisierten Online-Veranstaltung thematisiert, dass die Wirtschaft Fachkräfte und somit auch die Frauen braucht.
Natürlich hat sich während der Pandemie jetzt diese Situation etwas entspannt in vielen Bereichen, weil eben insgesamt die Nachfrage nach Arbeitskräften nicht so hoch ist. Aber sobald die Wirtschaft sich leicht erholen wird, und wir sehen das in gewissen Bereichen jetzt schon, wo die Industrie eigentlich zum Teil sehr gute Umsätze machen kann trotz der Pandemie, gibt es sehr rasch wieder einen Fachkräftemangel und der wird sich sehr schnell auch verstärken. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die sich auch chronisch ergeben wird am Arbeitsmarkt. Warum? Es ist relativ klar, wie die Demografie ausschaut. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen demnächst in Pension. In den nächsten 5 bis 10 Jahren. Es kommen weniger geburtenstarke Jahrgänge in die Abschlussklassen zur Matura am Ende der Universität. Damit kommen weniger Menschen in Österreich am Arbeitsmarkt, als Menschen den Arbeitsmarkt verlassen. Und insbesondere natürlich dort, wo Knappheit herrscht, da wird es dann auch massive Bedarfe geben. Das ist auch der MINT-Bereich und der Bereich technische Berufe. Wir haben jetzt schon zum Beispiel, ich habe es ausheben lassen, 8.000 sofort verfügbare freie Stellen beim AMS gemeldet, rein für technische Berufe von den ungefähr 60.000, 65.000 offenen Stellen. Also da wird es, sobald auch die Pandemie zu Ende ist, noch einen stärkeren Bedarf geben. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, jetzt Anreize zu schaffen, insbesondere auch für Frauen, die dann noch nicht so stark vertreten sind, in dem Bereich sich zu qualifizieren. Ja, das bringt mich schon zur Studie. Also wie sehe ich diese Studie? Die Studie ist für mich in gewisser Weise ein Proof of Concept. Also um zu zeigen, man kann letztlich ganz gut mit einer relativ kostengünstigen und relativ auch schwachen Intervention Interesse sehr stark wecken. Das, glaube ich, war für mich wichtig. Und jetzt ist, glaube ich, nicht gegeben, dass genau diese Intervention die beste überhaupt ist. Es gibt sicher auch andere Ideen, aber ich glaube, es ist wichtig, diese Ideen zu testen und zu schauen, wie sie funktionieren und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, wir haben jetzt intuitiv ganz gute Ansatzpunkte gefunden, um gerade Mädchen, junge Mädchen, das sind ja 8, 9 Jahre alte Mädchen, für die MINT-Fächer zu begeistern. Und hätte man nicht schon früher anfangen sollen, ja, natürlich, also idealerweise beginnt man im Kindergarten damit, ist natürlich viel schwieriger, dort auch ein Programm zu implementieren, das auch so gut zu evaluieren. Ist es nicht so, dass Stereotype schon sehr früh auch tatsächlich im Elternhaus weitergegeben werden? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir geben sehr viele Stereotype sehr unbewusst weiter. Und alle von uns, auch wenn wir im Bewusstsein haben, dass das ein Problem ist, machen das. Deswegen lässt sich das nie ganz ausgleichen. Umso wichtiger ist es, in der Schule, in der Bildung eben einen gewissen Ausgleich zu schaffen, gerade was die beiden Geschlechter betrifft. Es geht darum, Interesse zu wecken für Bereiche, die vielleicht auch falsch wahrgenommen werden. Das hat sich auch in dieser App, die entwickelt wurde, in dieser Web-Applikation, dieses Robitopia, ganz gut gezeigt. Viele Kinder, aber auch Erwachsene, haben eine zumindest verzerrte Wahrnehmung, was den MINT-Bereich betrifft. Ich glaube, das ist alles eine Wahrnehmung, die sehr technokratisch ist. Da sitzen ein paar Leute, die rechnen oder die gehen ins Labor. Das ist die Wahrnehmung, die viele haben von den MINT-Fächern, wohingegen tatsächlich natürlich gerade aufgrund der ökologischen Probleme, Klimaschutz oder vieler anderer technischen Entwicklungen die gesellschaftlichen Herausforderungen und die gesellschaftlichen Ansprüche sehr hoch sind. Das heißt, man löst wirklich nicht die Probleme im Kleinen, man hilft mit, die großen Probleme der Menschheit zu lösen. Wir werden einen ganz großen Bedarf haben in diesem Bereich. Ich glaube, dass diese Jobs viel interessanter und erfüllender sind als viele andere Jobs. Und ich glaube, wir müssen alles daran setzen, dass wir Stereotype, die es gibt in diesem Bereich, und die gibt es weiterhin und die wird es weitergeben, zumindest ausgleichen im Rahmen unserer Erziehung und im Bildungssystem. Das ist nicht ganz einfach, aber es zeigt eben diese Studie als Proof of Concept, dass das auch ganz gut funktioniert. Und das wird nicht in einer kurzen Zeit erreichbar sein. Aber wenn wir es schaffen, gemeinsam mehr Frauen dafür zu begeistern, vor allem junge Mädchen dafür zu begeistern, dann glaube ich, wird sich auch relativ rasch dann auch was drehen können. Wir wissen das auch aus vielen anderen Studien, dass die ersten Schritte oft die schwierigsten sind, wenn das Interesse klein ist oder wenn die Zahl der Personen klein ist. Aber wenn es dann mehr gibt, wenn es mehr Role Models gibt, wenn es mehr auch Programme gibt, dann geht es viel leichter. Und ich glaube, diesen Weg der schiefen Ebene im positiven Sinn müssen wir kommen.
Wenn, dann muss sich jetzt etwas verändern. In der Pandemie. Man sollte neue Rezepte ausprobieren und experimentieren, sagte Sabine Herlitschka bei derselben Veranstaltung. Sabine Herlitschka ist Vorstandsvorsitzende der Technologiefirma Infineon.
Wenn man bedenkt, wie lange wir das Thema Frauen- und MINT-Fächer schon auf der Agenda haben, könnte man ja sagen, puh, also während dieser langen Zeit, während dieser vielen Projekte, Initiativen, die wir alle gesetzt haben in den Unternehmen, ja, wir bei Infineon und viele andere Unternehmen, die zahllosen Schulversuche, alles. Also da könnten wir schon auf die Idee kommen, diese trotz dieser vielen Initiativen und gut gemeinten Aktivitäten, das Ergebnis ist überschaubar. Also wäre ja der Ansatz, das Gleiche nur mehr zu machen, ist nicht wahnsinnig sinnvoll. Sondern da müsste man ja eigentlich dann sagen, wenn das nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt hat, müssen wir ja was anderes machen. So, und ich meine, es gibt zwei wesentliche Punkte. Das eine ist, welche Probleme löse ich damit? Welche großen Herausforderungen löse ich damit? Und da bietet die Technik in vielen Fällen das Instrumentarium dazu. Und das zweite, und das ist mir besonders wichtig, gerade die Digitalisierung. Die Digitalisierung in der Didaktik. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Lehrveranstaltungen einfach nur gestreamt. Das ist nicht der Plafond der Digitalisierung, sondern ich meine eine andere Didaktik, um Technik zu vermitteln. Und da gibt es tolle internationale Beispiele, ob es jetzt dieser spielerische Zugang ist, ob es ein wettbewerbsorientierter Zugang ist. Also die Neugierde der Kinder damit beflügeln und weiter stärken, dass man das Vermitteln auch sehr viel spannender macht. Und man weiß halt, Lernen ist dann sehr wirksam, wenn es interaktiv passiert, wenn man etwas konkret tut und wenn man Freude dabei hat.
Nehmen wir jetzt an, die Mädchen und die Burschen, aber vor allem natürlich die Mädchen spielen jetzt dieses Online-Spiel, dieses Computerspiel. Sie bekommen ein besseres Selbstbewusstsein und sagen sich, ja, ich kann auch was in Mathematik, ich bin Informatik begabt, ich kenne mich in Biologie aus, Physik interessiert mich auch. Woher nehmen Sie die Sicherheit, dass dann die Mädchen tatsächlich auch die Berufswahl in diese Richtung einschlagen?
Was wir damit zeigen mit dem Experiment, ist, dass man einfach, sehr, sehr einfach mit einer sehr kostengünstigen Intervention sehr schnell was verändern kann. Was Sie jetzt sagen ist, was braucht es noch zusätzlich, oder? Damit sich das tut. Und was wir noch nicht wissen ist, ob die jetzt mit 10 sich eher entschließen, in Anführungszeichen, dann in ein Gymnasium eher einen naturwissenschaftlicheren Zweig zu wählen, oder? Das wissen wir heute noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass die, die ja größeres Interesse haben, und das macht mich sicher, und die, die was gern machen, dementsprechend systematisch in ihren wichtigen Entscheidungspunkten mit 10, mit 14, mit 19, oder? Andere Entscheidungen treffen. Das wissen wir und darum glauben wir, dass das einen Effekt hat. Aber wo Sie natürlich recht haben, es braucht noch zusätzliche Maßnahmen. Das heißt, es braucht gute Role Models, das haben wir auch herausgefunden.
Also Vorbilder.
Vorbilder, Entschuldigung. Es braucht gute Vorbilder. Wichtig ist, dass diese Mädchen sich selber auch quasi schlussendlich Frauen als Vorbilder akzeptieren. Und wir haben in der Studie auch gesehen, dass von dem Moment, wo du ein größeres Selbstbewusstsein bekommst zu gewissen Themen, du auch auf einmal beginnst, andere Vorbilder dementsprechend für dich zu wählen, sondern eher weibliche Vorbilder. Also du hast ein größeres Selbstbewusstsein auch deinem eigenen Geschlecht gegenüber. Wir lassen ein Riesenpotenzial liegen von talentierten Frauen, die wir auf Basis, sage ich mal, falschen Designs, oder, über das gesamte Schulsystem einfach ausschließen. Es ist ein wirtschaftliches Interesse, das die Industrie hat, aber es ist auch ein gesellschaftliches Interesse von uns, oder, weil es uns ermöglicht, Arbeitsplätze im Inland zu halten, weil es uns ermöglicht, dass wir weniger Mobilität haben, dass Leute hierher ziehen müssen. Also es hat sehr, sehr viele auch externe, positive externe Effekte für die Gesellschaft, oder, in der man lebt, oder, und insofern ist es eigentlich ein Win-Win für alle.
Ein wesentlicher Schlüssel auf dem Weg der Begabungsförderung ist also das Selbstbewusstsein. Arbeiten wir also gemeinsam mit unseren Kindern daran. Das war für heute Fokus. Danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Auf Wiederhören.